Meine Damen und Herren, das wird wahnsinnig spannend. Wir haben nämlich einen Gast, der zeigt, was es bedeutet, Führung neu zu definieren. Über 13 Jahre bei der Porsche AG im Management, dann die Kündigung, die mutige Kündigung, muss man sagen, aus reinen Wertegründen. Heute hat sie 3 eigene Unternehmen und beweist, dass authentische Führung einfach anders geht. Und wer jetzt wissen will, dass das größte Risiko vielleicht manchmal der sicherste Weg ist, der sollte heute unbedingt dranbleiben und zuhören. Herzlich willkommen, Michaela Ensinger. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Danke für die schöne Einladung.
Ja, der Herr Lüthers, der gibt dir das Tempo heute schon vor. Du hast dir was vorgenommen, oder? Wenn du so schnell die Anmoderation machst, hast du schon mal Speed aufgenommen, oder was? Ja, so Porsche-mäßig.
Ja, ich darf ja jetzt hier nicht eine halbe Stunde Monolog halten. Wir müssen jetzt irgendwie starten. Ich habe auch gleich die erste Kracherfrage vorbereitet, die da gleich dran anknüpft. Tatsächlich, Michaela, ich habe ja gesagt, irgendwie, ne, Wertegründe. Wann ist es denn Zeit, Prinzipien über Sicherheit zu stellen?
Prinzipien ab dem Zeitpunkt, wo dir klar ist, dass Geld nicht alles ist und dass man über seine Prinzipien nicht sich drüber stellen darf, sondern am nächsten Tag halt eben auch noch in den Spiegel gucken sollte. Okay. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ist Geld relativ.
Es ist ja, ich meine, es ist ja leicht immer gesagt, Geld ist nicht alles, ja. Ich sag mal, bis dahin muss man ja wahrscheinlich ein gewisses Level auch erreicht haben. Mir hat mal jemand gesagt, gehabt zu haben löst vom haben wollen, kann ich mittlerweile komplett unterschreiben.
Das ist auch schön.
Wo musst du, hast du gemerkt, dass das Zeit ist zu gehen?
Eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass mein Führungsstil, der mir sehr wichtig war, nicht mehr den Einklang fand. Also sprich, ich bin eine Persönlichkeit, die gerne führt, Verantwortung übernimmt, Entscheidungen trifft und sich halt eben auch schützend vor dieses Personal stellt. Und als alles nur noch durchgereicht wurde und meine Werte auch als Vorbild agieren zu können, nicht mehr tragbar waren, ja, habe ich für mich entschieden zu gehen.
Gab es Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, so dieses Durchregieren habe ich keinen Bock mehr, wo du es realisiert hast?
Ja, natürlich gab es so einige Schlüsselmomente, aber erst ist man sich gar nicht so bewusst, was da so alles passiert, weil man halt natürlich auch versucht, alles irgendwie bei Stange und Laune zu halten, ne? Aber das vermehrt sich dann irgendwann und irgendwann wird einem halt auch klar, jetzt gibt es 2 Optionen, ne? Entweder man fügt sich dem ganzen System oder man bleibt sich treu, weil man kann ja auch unter die Räder geraten, im wahrsten Sinne, auch in dieser Firma. Und dann habe ich für mich entschieden, nee, ich kann auch woanders gut führen. Hatte mich damals schon mal auch selbstständig gemacht. Also machte schon etwas länger nebenberuflich und weiß, was heißt zu führen. Die Unternehmen sind sehr stabil, auch die Mitarbeiter glücklich. Und wenn ich das aber nicht mehr auch in der Firma tragen kann, wo ich meine Sicherheiten hatte und genossen habe, dann muss ich halt einfach auch den Stecker ziehen sozusagen. Für mich selbst und auch für eigentlich auch mein Team.
Du bezeichnest dich übrigens als burschikose Polarisiererin, finde ich sehr charmant.
Ja, mal anders, ne?
Also ich muss jetzt schon mal aufklären kurz, bevor wir nochmal an andere Themen wieder Stichwort Führung zurückgehen. Aber wenn es jetzt der Herr Lüthers schon so reinschmeißt, dann wollen wir natürlich ein bisschen was dazu hören, ja?
Naja gut, burschikos, ne? Ich bin ja schon immer kurz haartragend. Ich habe es mal einmal in meinem Leben probiert mit längeren Haaren, aber es ist eine Vollkatastrophe. Außerdem ist das bei dem vielen Sport, den ich mache, keine Option. Es muss ganz schnell gehen. Und burschikos deswegen, weil ich doch relativ, man sieht es jetzt hier nicht so, aber relativ breites Kreuz habe und nicht so typisch frauenlike bin. Und die Muskulatur sieht man jetzt auch nicht so, spricht halt dafür. Und auch, weil ich halt so der Typ dazu bin. Also war schon immer unter den Männern, unter den Jungs gut aufgehoben, habe mich da gefügt. Und irgendwann kam halt ganz oft immer das Sprichwort, hey, du burschikose. Und deswegen habe ich es übertragen, weil ich es auch so angenommen habe schon ein Leben lang.
Ich wollte das Gespräch jetzt nicht töten, aber ich fand das einfach so, so charmant, dass ich sagen musste, einfach einwerfen musste.
Ja, aber das passt ja so ein bisschen. Ich meine, wenn wir jetzt mal über das Thema Führung auch sprechen, ich meine, da bist du ja dann doch wieder nicht so typisch, ich sag mal, unterwegs, Frido. Du hast gesagt, Porsche AG, hat der Christian schon gesagt, 13 Jahre ist ja dann doch auch sehr männerdominierter Führungskreis wahrscheinlich. Ich meine, du warst ja jetzt auch wirklich im oberen, mittleren Management oder im oberen Management. Manche würden sagen, im abgehobenen Management. Und trotzdem bist du ja da auch anderswo gegangen. Magst du ein bisschen erzählen, was für dich gute Führung ausmacht?
Ja, sehr gerne. Das ist nämlich ein guter Punkt, ne? Vielleicht auch erstmal einleitend. Ja, bei Porsche, zumindest zu meiner Zeit, war damals schon sehr selten, dass eine Frau etwas höhere Positionen eingenommen hat. Natürlich ist heutzutage jetzt schon mittlerweile Standard geworden, liegt auch an der Frauenquote und Co. Zum einen ist die gar nicht so schlecht, zum anderen aber auch nicht ganz so einfach, wenn man mit der Frauenquote auch immer in Verbindung gebracht wird. Ist ja nicht immer so zutreffend, dass man halt über Leistung eben auch an seine Position begründet ist. Das ist dann immer ein Kampf, auch das beweisen zu müssen. Hätte es die Frauenquote nicht gegeben, dann ja, weiß man einfach, dass die Person dann auch deswegen auf ihrer Position ist, weil sie es sich verdient hat. Und warum ich anders war, ist einfach, ich habe mich nie in irgendeiner Form da jetzt auch unterkriegen lassen. Ich fand das eher cool, in den Raum zu betreten, wo sich dann plötzlich 50 Männer umdrehen, weil die einzige Frau den Saal betritt. Von daher war das von der Seite her schon immer auch anders, ne? Sich da durch die Männerwelt durchzukämpfen und das als selbstverständlich anzunehmen und auch nicht als irgendwie Hindernis mitzunehmen für sich selbst, sondern zu sagen, nee, ich stehe der Männerwelt genauso gegenüber wie die Männer zu sich selbst. Und Führung deswegen anders, weil ich in meinem Team agiert habe. Mir war wichtig, dass ich die Fachexpertise, die die Mitarbeiter sozusagen auch an den Tag gebracht haben, dass die das vortragen dürfen. Und heutzutage ist es halt oft so, dass die Lorbeeren eingesammelt werden, vorgetragen werden durch die Chefs, und das wollte ich nie. Letztendlich bin ich auf meine Position gekommen. Ich habe es mir schon bewiesen, dass ich es kann. Und meine Aufgabe als Führungskraft, so sehe ich es zumindest, ist es, meine Leute auch rauszubringen, diese Chance mitzugeben, auch diese Position irgendwann einzunehmen, wo ich dann gerade bin oder sogar drüber. Und dann gehört es einfach als Führungskraft eben auch, die mitzuentwickeln und so zu fördern, dass sie halt auch an ihr Ziel ankommen. Und das hat es etwas besonders gemacht.
Bisher dann vielleicht auch die Frage, liegt es daran, dass du es, ich sag mal, die anderen nur fördern wolltest, in Anführungsstrichen, was ja total rausklingt und ja auch Spaß macht? Oder haben es die anderen andersrum gemacht, weil sie selber keine eigenen Ideen hatten und deswegen das Wenige, was sie präsentieren konnten, halt aus Teamideen präsentieren mussten?
Naja, für mich kann ich die Frage beantworten. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil im Team hattest du immer mehr Background, mehr Stabilität. Wenn du mal was nicht gewusst hast, dann ist es auch okay gewesen, hast es mitnehmen können und im Team klären können. Wenn du Alleinkämpfer bist und quasi immer nur nach oben präsentierst, was andere gemacht haben, dann ist das keine Substanz, die stabil ist. Und von daher habe ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht und wäre auch nie eine Option gewesen, über die anderen selbst zu glänzen, um an meine Position zu kommen.
Also ich finde das wahnsinnig beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte die Chance, tatsächlich die Porsche AG selber mal kennenzulernen als externer Berater. Ja? Und ich habe das wirklich so wahrgenommen, dass es schon mal da anfängt, dass es nicht nur Männer dominiert ist, sondern dass es tatsächlich Akademiker dominiert ist. Also wenn du keinen akademischen Grad hast, dann bist du mal sofort in der Kaste eine Tiefe und das spürst du dann auch oder das lässt man dich dann auch spüren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da der Dümmste im Raum war, aber so habe ich mich zumindest öfters mal gefühlt. Und das, was du sagst, eben vors Team stellen und Leute enablen, das habe ich eigentlich so kaum mitbekommen dürfen, muss ich ehrlich sagen.
Das beantwortet, glaube ich, schon so ein bisschen die eingehendste Frage, warum ich auch gegangen bin.
Aber es macht ja auch eine gute Führungskraft aus, dass man sich halt Mitarbeiter ja quasi sucht, die quasi andere Kompetenzen haben als man selbst und dementsprechend ja diese Stärken auch für sich zu nutzen weiß. Und dann kann ich natürlich und sollte ich das natürlich auch so, wie du es gesagt hast, ja präsentieren. Wohingegen es natürlich, sage ich mal, eher ein Zeichen von Schwäche ist, meines Erachtens, wenn man A, die Ideen anderer für sich, für seine verkaufen muss, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, natürlich sich vielleicht auch noch Mitarbeiter holt, die vielleicht nicht ganz so helle sind, weil dann ist man ja immer noch der König. Ist ja auch eine beliebte Strategie, dann hat man irgendwie keinen Druck von unten. Typisches Phänomen, was ich in verschiedenen anderen Unternehmen aber auch beobachten durfte.
Ja, ich würde sogar noch eine dritte Kategorie aufmachen, oder man macht diejenigen klein, die zu einer Gefahr werden können.
Ja, genau, das habe ich öfter selber erleben dürfen. Ja. Mittleres Management.
Ja, das ist aber auch Konzern, das ist halt Konzernattitüde.
Ja, würde ich aber nicht so stehen lassen, weil es fängt ja mit uns selbst an. Also Konzern, ja, man kann alles immer über den Konzern über den Haufen werfen, aber letztendlich fängt es bei jedem Einzelnen an. Und wenn wir anders unterwegs sind, dann ist der Konzern auch anders.
Ja. Also mal abgesehen davon, dass meine einzige Konzernerfahrung bei dem anderen Autobauer aus Stuttgart war, und das ist ja nur während meines Studiums, dem Stern im Süden sozusagen, und ich danach ja nur in inhabergeführten Unternehmen gearbeitet habe. Also auch da ist es so, und es ist meines Erachtens immer ein Zeichen von schwachen Führungskräften gewesen, eben wenn sie so um sich schlagen müssen, damit nichts nachwächst. Ist schade, weil am Ende kostet das Unternehmen unheimlich viel Substanz.
Ja, sehe ich genauso. Ja, Substanzen, was wiederum auch viel Geld kostet, wo nicht sein muss. Und eigentlich darf man nicht vergessen, es geht ums Projekt. Und das wird oftmals leider vergessen. Und ich war leidenschaftliche Porscheanerin. Ich habe auch wirklich gekämpft, diese Emotionen loszulassen. Für mich war Porsche wie Familie. Und das auch zu erkennen, loszulassen, das hat mich auch das eine oder andere Mal länger schlaflose Nächte gekostet. Aber letztendlich geht es halt wirklich darum, einem selbst treu zu bleiben und sich für kein Geld der Welt verkaufen zu lassen. Und deswegen habe ich meine Sicherheiten halt eben auch aufgegeben, um am nächsten Tag eben noch in den Spiegel gucken zu können.
Ja, aber das, so eine Entscheidung musst du halt erstmal treffen. Deswegen Respekt, ja, also.
Danke. Und ich sag mal, wer dich ein bisschen genauer weiß, was Familie für dich bedeutet, der kann das natürlich auch nochmal ein bisschen, den Schritt natürlich auch nochmal anders beurteilen sozusagen, weil es ja schon ein Riesenschritt ist für dich. Auf der anderen Seite, Christian hat es ja schon anmoderiert, du bist mittlerweile dreifach Unternehmerin. Und in einem Unternehmen hast du ja auch schon erfolgreich dir dein Team aufgebaut und weißt natürlich auf der anderen Seite auch, es geht, also du bist jetzt nicht nur die theoretische Motzki, ja, der sagt, das war alles doof und dann für Striche und ich hätte es gerne anders gemacht, sondern du machst es ja auch anders und magst uns da ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie es dir da gelingt, im Thema Führung anders zu leben und wie sich's auswirkt natürlich.
Ja, sehr gerne, sehr spannend auch. Vor allem für mich auch, mir war es immer wichtig, wenn ich eine, jetzt habe ich ja drei Firmen, ne? Aber eine Selbstständigkeit wollte ich eben auch hochziehen, um jungen Menschen Perspektiven zu schaffen, um meine Werte weiterzukommen, meine Erfahrungen. Weil wir können immer viel schimpfen über das, was quasi nicht passt, aber wir können viel geben, wenn wir jeder einzelne von uns halt eben anfängt. Ich habe jetzt keine Kinder, weil ich mich für den Karriereweg entschieden habe. Für mich ging das nicht, Mutter sein und Karriere machen. Ich habe mich für die Karriere entschieden, das ist auch vollkommen in Ordnung, auch wenn ich jetzt diese Firma verlassen habe. Aber wie kann ich jetzt sozusagen meinen Teil und meine Erfahrungen auch weitergeben? Und so habe ich halt für mich entschieden, die letzte Selbstständigkeit, die ich gegründet habe, einfach auch mit Personal aufzubauen, um meine Vertrauen weiterzugeben, meine Erfahrungen, mein Wissen und meine Art zu führen. Und um die Frage eben auch noch zu beantworten, sie ist sehr erfolgreich, weil Persönlichkeiten eingestellt wurden, die selbst ihre Talente noch gar nicht gesehen haben oder ihre Stärken. Und das jetzt so wunderbar auf diesen Trainingsflächen und in dem Studio so aus ihnen rauspurzelt. Das ist gigantisch, was aus ihnen raus geworden ist und wie selbst stark sie geworden sind, auch ihre eigene Meinung vertreten, Innovation reinbringen. Und wenn wir mal irgendwie merken, okay, der ein, zwei Kunden haben jetzt sozusagen gekündigt, hat seine Gründe, ist jetzt nicht, weil es die nicht wohlgefühlt haben, aber sie reflektieren, gucken, wo sie nachschärfen können. Und das ist halt schon sehr beeindruckend, wenn man halt einfach selber nicht für alles mitdenken zu müssen und ein Team quasi im Hintergrund die Chefin mitstärkt, zeigt mir halt, dass die Führung und das, wo ich sehr viel Zeit am Anfang rein investiert habe, sich halt im Endeffekt dann auch auszahlt, weil ich kann auch heute hier ohne Probleme stehen, mein Handy ist aus, der Betrieb läuft, weil ich einfach weiß, sie managen, egal welche Situation, einfach weil wir das auch geklärt haben, welche Verantwortung da kann jeder tragen und will er auch tragen und somit ist auch klar, dass ich die halt einfach in Ruhe auch arbeiten lassen kann.
Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast am Anfang natürlich mehr Zeit rein investiert, da erinnere ich mich an ein Beispiel von mir, wo ich dann bei der neuen Firma quasi angefangen habe und meine Einarbeitung war hier, Andreas, deine Autoschlüssel, dein Gebiet kennst du auch, ja, ganz Bayern, ganz Österreich, halb Sachsen, deine Kunden kennst du auch, weil du hast keine, mach viel, mach schnell, mach besser. Das war natürlich das Gegenteil von viel reingesteckt am Anfang. Kann gut gehen, muss aber nicht. Und wie du sagst, es ist ein Investment in die Zukunft. Und je mehr du den Leuten zutraust und je mehr Entscheidungskompetenz sie haben, desto weniger musst du dich ja ums Tagesgeschäft kümmern, was ja dann dir auch den Luxus erlaubt, dich ja noch um zwei andere Unternehmen zu kümmern. Ja,
ja oder auch halt einfach mal einen Tag nicht erreichbar zu sein. Setzt ja auch Freiheiten für einen selber, um selber auch wieder wachsen zu können, weil wenn ich innovativ unterwegs sein kann und meinen Raum bekomme, dann zahlt es ja auch ins Team mit ein.
Es ist halt unheimlich viel Leidenschaft mit dabei, muss ich feststellen. Ja, also vor allem dann den Sprung von deinem alten Unternehmen, Sportwagen, ja, in die Bereiche deiner neuen Unternehmen, die ja alle irgendwie sehr, sehr sportlich Sportskanonik sind, ja.
Sportskanonik. Ja, Herr Lüther, cooles Wort. Richtig in Wortschöpfungsform.
Ja,
genau. Sprichwort werde ich mir aufnehmen.
Also finde ich fantastisch. Also das ist ja wirklich Leidenschaft.
Ja, tatsächlich Leidenschaft und ich bringe halt anders die PS auf die Straße. Nicht über drei Reifen, vier Reifen. Entschuldigung, geiler Versprecher.
Okay, jetzt war ich auch raus. Aber ich bin bei dem Wort, ich fange bei Leidenschaft. Also wenn man da ja so eine Worttrennung macht, wenn der Herr Lüthers jetzt schon auf Wortschöpfung unterwegs ist, Leidenschaft, ja. Ich meine, da kann man ja dann auch wieder ein bisschen weitermachen und man merkt es dir ja auch an, wer sich mit dir austauscht, du brennst ja am wahrsten des Wortes bei den Themen. Und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, die es einfach braucht, um irgendwas vorwärts zu bewegen. Ich meine, du bist ehemalige Leistungssportlerin, du bist heute natürlich noch ganz in der Sportwelt affin unterwegs, wo es auch darum geht, ich meine, die Trainingssession mal durchzuziehen, wo es gerade irgendwie keinen Spaß macht, ja, wo andere feiern gehen oder was draußen regnet oder was auch immer. Nur das ist ja der Weg zur Spitze auf der einen Seite. Und wie du sagst, Vorbild sein, ja.
Ja, ist sogar wichtig, weil die brauchen ein starkes Vorbild, gerade die junge Generation. Ja, man sagt immer, sie sind gerade mit ihnen ist nichts anzufangen. Ich beweise das Gegenteil. Es geht halt einfach darum, sie an der Hand zu nehmen und auch quasi zuzuhören heutzutage. Was vielleicht früher gar nicht mehr so notwendig war. Also ich komme ja auch aus einer anderen Generation. Da war halt einfach anderes Arbeiten schon von uns aus grundlegend auch erzogen worden. Heute ist es anders und darauf muss man sich halt eben auch einstellen. Aber nichtsdestotrotz muss eine Führungskraft, eine Geschäftsführerin immer als Vorbild agieren. Und ja, wenn man das nicht weitergibt, wie soll man dann erwarten, dass aus den jungen Leuten auch was wird?
Ja. Christian, mach du.
Ja, das ist ja fast ein Thema, das müssen wir eigentlich fast auskoppeln in der extra Episode, weil ich muss ja sagen, diese Führung der Generation Z, also das habe ich ja irgendwie gefühlt schon aufgegeben im Hirn, muss ich sagen, ja, dass es überhaupt möglich ist. Und da würde ich also schon gerne noch ein bisschen mehr drüber hören, aber das werden wir wahrscheinlich heute nicht alles packen, es sei denn, wir sprechen bis heute an.
Naja, also ich. Weiß nicht, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, du bist Generation Z. Ich meine, sagt man ihnen immer nach, die wollen wissen, warum sie was tun, wo ist der Sinn, etc. pp. Aber ich glaube, das ist ja das Thema, was dir bei dir halt auch quasi gegeben ist. Ich meine, deine drei Unternehmen sind jetzt nicht alle danach aufgebaut, dass du sagst, oh, da konnte man ganz schnell reich über Nacht werden, sondern die haben ja ganz viel mit dir als Person zu tun und mit dem, was dich halt antreibt. Und dementsprechend eben spüren sie ja auch die Leidenschaft dafür. Und entweder, wie gesagt, das passt auch zu den Mitarbeitern, die du eingestellt hast. Und die haben damit auch eine Connection und merken für sich den Sinn. Ich meine, da, wo du dein Team hast, die machen ja nun auch im wahrsten Sinne des Wortes Transformationen für ihre Kunden mit möglich. Und ich meine, wenn das nicht die Sinnfrage erfüllt, dann weiß ich auch nicht, ja. Also was wollen sie denn noch, ja, so ungefähr.
Ja, sogar noch einen Schritt zurück. Also beim Bewerbungsgespräch ist schon so, dass die ganze wahre Michaela oder Michi kennenlernen, wo die Reise halt eben auch hingehen soll. Ich habe eine große Vision und wir werden damit konfrontiert. Also sprich, schon am ersten Bewerbungstag müssen sich darüber im Klaren sein, sozusagen, dass Verantwortung getragen werden muss, dass ich sie da aber auch hinführe. Aber ich zeige ihnen halt viel Innovation und was möglich ist auf und für junge Menschen da schon mal jemanden zu haben, der halt sie auch begleitet in ihrer Innovation, in ihrer Ausrichtung. Und das tut's auch. Also sie sind im Studio, aber jeder für sich geht gerade sein Leben auf eine andere Art und Weise sozusagen an. Und das ist einfach fantastisch. Und das einfach nur, weil man halt selbst auch innovativ dran ist und an seinen Visionen und Werten festhält. Und das lernen sie natürlich bei mir auch, ihren Träumen zu folgen. Und von daher entsteht da halt extreme Kraft und auch ein Team, das miteinander agiert und auch füreinander einsteht.
Ich meine, es macht ja am Ende des Tages was schlussendlich, wenn du, ich meine, du förderst die Leute, du setzt sie nach ihren Stärken ein, die Leute entwickeln sich, bekommen Selbstvertrauen. Ich meine, es wirkt sich ja zwangsläufig auf ihr Leben aus. Ja, schüttelt vielleicht auch mal das Umfeld ein bisschen durch. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sagt, es sind halt vielleicht auf den ersten Blick vermeintlich unschöne Effekte, aber im Endeffekt ist es ja so, wenn das Umfeld halt nicht mitwachsen kann, dann ist es halt die Frage, ist jetzt leicht gesagt von außen, das falsche Umfeld, ja, aber schlussendlich muss man sich die Frage tatsächlich einfach stellen. Die Alternative wäre, sie machen alles wie bisher, werden nicht glücklich. Ist ja auch keine Option, ja, werden klein gehalten vom Umfeld.
Nee, und das merken sie ja. Also es ist ja immer so, es ist ein Kommen und ein Gehen. Eine Tür macht zu, eine geht auf. So ist es im Umfeld. Und ich habe genug Geschichten, wo ich darüber auch berichten kann, was ich schon alles verloren habe aufgrund meines Weges, aber wo ich stehe und wo es mich hingebracht hat. Diese Leidenschaft kommt ja nicht von ungefähr. Und dass ich die leben kann, ist ja... Ja, ist einfach ein Traum und da muss man sich natürlich erstmal hinbewegen und das bedeutet Verlust. Wichtig ist aber halt, dass man auf dem Weg halt eben auch Fehler machen darf. Ja, das ist auch noch ein Thema, was ich ansprechen wollte. Fehler machen darf, um daraus zu lernen. Und klar gehen wir manchmal 2 Schritte zurück, aber dann gehen es wieder 3, 4 Schritte vorwärts. Und das ist das Magische. Und so bewegen wir uns fort. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt, das Sprichwort gefällt mir immer sehr, sehr gut und nehme ich mir selber immer, packe mich da selber immer an den Ohren. Bin halt jemand, der es einfach mal ausprobiert. Natürlich schon abwägt, ich bin ja Mathematikerin, abwägt, kann ich es mir leisten, jetzt nicht finanziell gesehen, sondern halt auch wirklich strukturiert, was für eine Konsequenz hat es dahinter, welche nicht. Aber wenn ich sehe, okay, da muss ich durch, dann mache ich es, ja. Und so stehe ich halt auch hinter meinem Personal. Die Veränderungen haben alle jetzt angestrebt und also, da gibt es keinen, der keine Veränderung jetzt angegangen ist. Und das war keine unentscheidende Veränderung. Aber sie wissen einfach, dass ich da bin, dass ich hinter ihnen stehe, ich Rückendeckung gebe. Klar bedeutet das jetzt noch viel mehr als wie jetzt nur das Business, aber das ist mir wichtig, weil sie schenken mir Vertrauen, ich schenke ihnen Vertrauen und wenn du weißt, was mit dem anderen ist, können wir agieren im Team und so kann der eine und der andere auch eben auf den anderen aufpassen und für ihn da sein, auf eine andere Art und Weise, als wir, wenn man es nicht weiß, was mit demjenigen los ist. Und das ist so ein tolles Geschenk, einfach auch angerufen zu werden, ja, zu sagen, hey, mir geht's heute nicht so gut. Darauf eingehen zu können, entweder mitwirken zu können oder Lösungen mit zu suchen oder einfach mal zu sagen, dann bleib einfach mal einen Tag zu Hause, weil ich bin diejenige, die es entscheiden kann. Ne? Da ist mir dann jetzt erstmal egal, ob Urlaub hin oder her. Mir geht es darum, dass derjenige wieder Kraft kriegt, weil dann ist es letztendlich auch wieder gut für mein Business. Und wir dürfen dann auch nicht vergessen, da hängen ja auch extrem viele Kunden dahinter. Je stärker und qualitativ sicherer meine Mitarbeiter sind, desto mehr profitieren ja alle. Und wenn ich nur an mich denke, dann ist das zu kurz gedacht.
Also du merkst ja, ja, du hast ja gemerkt, ich sehe die Generation Z ein bisschen kontrovers. Ja. Also ich komme jetzt einfach mal mit so einem Stereotyp, weil du hast ja gesagt, es findet eine Transformation statt, die, wenn ich es richtig verstanden habe, bereits im Bewerbungsgespräch bei dir beginnt. Sehe ich es denn einfach falsch oder ist das Klischee einfach falsch, da kommt jemand, der dir erzählt, er kann Freitag nicht arbeiten, weil da fängt das Wochenende an und Montag kann es auch nicht, weil da ist das Wochenende vorbei und er muss sich ja erholen vom Wochenende etc. und hat dann im Prinzip von Dienstag bis Donnerstag Zeit, das aber am liebsten im Homeoffice. Denke ich da falsch? Tue ich der Generation Z da Unrecht? Frage 1. Und B, wie schaffst du es, wenn ich nicht falsch liege, so jemanden einzukassieren und wirklich dann ab Minute 1 zu therapieren, dass er den richtigen Weg einschlägt und dann auch hungrig wird.
Also sag mal ganz kurz, bevor Michi, bevor du antwortest. Also wenn du Frage 2 beantworten kannst, dann müssen wir jetzt hier aber so eine Bezahlgrenze für die Hörer dann einführen. Ja, weil wir das jetzt hier in 10 Minuten auflösen können, das wird sportlich. Ja? Ich bin mal gespannt, ja, was jetzt hier kommt.
Nee, erstmal geht es ja darum, vielleicht liege ich ja komplett falsch mit meinem Vorurteil.
Nee, mit Sicherheit nicht. Aber es ist immer die Frage, vielleicht mal eine Frage ganz wichtig vorweg. Glaubst du, wenn du selbst ein Aushängeschild nach außen bist, dass du dann irgendwelche Leute anziehst, die nicht deiner Substanz oder wie man das auch immer nennt, gerecht wird? Also was ich sagen will damit ist, du ziehst schon die richtigen Leute auch in deinen Bann. Ja? Das reflektiert dich eigentlich schon immer ganz gut. Wie wirkst du nach außen? Wie trittst du auf?
Lüther, das heißt,
wir sind immer alle geschockt.
Du ziehst nur Leute ein, die auch nur Dienstag bis Donnerstag arbeiten wollen. Ja,
bei mir sind dann immer alle geschockt.
Ja. Sorry, David, das wollte ich jetzt damit natürlich nicht sagen.
Lüther ist gerade geschockt, weil der arbeitet ja sonst immer nur mittwochs. Ja, aber
im Garten und nur bei schönem Wetter.
Also sagen wir es mal so, ich habe jetzt natürlich schon auch durch Porsche, bin ich in eine super Schule gegangen und weiß eigentlich auch, worauf es ankommt beim Mitarbeiter. Und klar hatte ich da jetzt auch welche in meinem Studio sitzen, wo ich schon vorher so ein bisschen intuitiv im Bauch so ein Krummeln hatte, naja, ob der passt. Mag weibliche Intuition sein, keine Ahnung, weiß nicht, wie man das nennt. aber die stelle ich dann tatsächlich nicht ein. Also es gibt gewisse Prüfungsszenarien, die ich mache. Ich mache auch Bewerbungsszenarien ganz anders. Also ich fange zum Beispiel an, erstmal mit den Kandidaten zu telefonieren. Also ohne Bewerbung, ohne jemanden irgendwo hinschicken zu müssen. Da filtere ich schon mal grundsätzlich, wie gibt sich der am Telefon, wird er entspannter und sie sind entspannter am Telefon. Ja? Sie haben nicht diese Barriere vor dir. Und wenn du ein Telefonat geführt hast, dann merkst du eigentlich schon, ja, wie ist derjenige drauf, wie äußert sich, ist er selbstbewusst oder nicht, ja, ohne dass man jetzt zu sehr in die Bresche springt. Und dann ist der nächste Step dann erstmal, sich privat zu treffen, beziehungsweise halt im Studio zu treffen. Und dann habe ich aber schon ein recht gutes Bild von der Person. Und das mache ich unter anderem auch deswegen, weil A, habe ich nicht so viel Zeit. Ja, also ich möchte meine Zeit auch nicht verschenken.
Ja.
Aber andererseits auch der Kandidat. Es ist ja immer zu kurz gedacht, nur an sich zu denken. Aber der Kandidat, man kann vielen ja schon die Zeit auch sparen. Die Anreise, die Nervosität, das muss ja alles nicht sein, wenn man es im Vorfeld schon, wenn man eine Viertelstunde telefoniert, geklärt kriegt. Manchmal sind auch eineinhalb Stunden Gespräche draus geworden. Was ich damit sagen will, da filter ich vielleicht schon vorher raus, ob derjenige geeignet ist oder nicht. Und im Studio spätestens, wenn ich sie dann live vor mir habe, dann merkt man es auch, vor allem wenn du dann selber mit einer Vision kommst und wenn die so planlos sind, wie du von denen du gesprochen hast, die halt am Freitag um 15 Uhr heim wollen und am liebsten eigentlich aber überhaupt nicht am Freitag, die grenzt sich natürlich dann schon aus. Und das wissen die aber im Vorfeld schon, wie die Arbeitszeiten sind, wie die Bedingungen sind und lerne auch einzuschätzen, kann ich den in meine Integration, meinen Ablauf integrieren oder nicht. Interessanterweise muss ich ja nochmal sagen, diejenige, die eigentlich meinte, sie wäre am unflexibelsten, weil sie ein Kind hat und das entsprechend auch oft wieder in Bewerbungsgesprächen nach Hause geschickt wurde, stellte sich hinterher raus, dass es die flexibelste Mitarbeiterin ever ist. Und das ist so schön. Das heißt, so konkrete, ja, pauschale Aussagen ist immer ein bisschen schwierig. Also ja, manche haben da keinen Bock drauf, aber die Frage ist immer, kann man es aus ihnen rauslocken, doch mehr zu geben? Und bisher ist es mir immer gelungen, auch bei dem einen oder anderen, wo es kritisch war, aber ja, es hat sich bestätigt, dass demjenigen doch mehr Talent drin ist, als er selber wusste und doch Bock hat, am Samstag zu arbeiten.
Aber es ist schon so, dass du sagst, du kannst jetzt doch nicht aus jedem zweifelhaften Kandidaten ein Goldstück machen, das ist schon aber auch so, ne? Also da muss man jetzt nicht sagen, oh Wunder, man kann jeden richtig richten, sozusagen.
Ja.
So, jetzt du. Nein,
will ich auch
nicht. Ja, genau, also selbe Thema. Also es gibt Leute, Bewerber, die ganz einfach das Konzept Leistungsbereitschaft verstanden haben und es gibt eben die, die es nicht verstanden haben. Und die es nicht verstanden haben, die kommen erst gar nicht zu dir.
Oder sie wollen dann auch nicht mehr, weil sie merken, sie müssen da arbeiten. Ja,
ja, ist zu hart.
Anstrengend. Ja.
Scheiße,
die also will Arbeit. So negativ klingen, ne? Also, es ist ja gar nicht so, aber ja. Gewisse Erwartungen sind halt schon da, die dürfen auch mal enttäuscht werden. Wichtig ist halt nur, dass man sich im Klaren darüber ist, was es heißt, bei mir auch zu arbeiten. Wenn da jemand Bock drauf hat, mir zu folgen, dann darf derjenige auch seine Schwächen haben, weil wir holen die Stärken raus und dann sind die Schwächen keine Schwächen mehr.
Naja, ich finde es ja sinnvoll. Also ich meine, wenn jemand verstanden hat, ist es eigentlich egal, wann er arbeitet, solange die Leistung stimmt oder der Output stimmt, ja, dann ist es ja okay.
Ja, ja, das also gibt doch Menschen, die können von Dienstag bis Donnerstag high performen, ja, das reicht dann auch schon.
Ja, und ich sage es mal so, geht auch immer darum, wie man selber, also ich habe jetzt meinen Mitarbeiter, der immer Freitag und Samstag im Studio steht, der ist jetzt auf sämtlichen Hochzeiten unterwegs, das ist halt nun mal das Alter, jetzt könnte man sagen, ja, der hat keinen Bock zu arbeiten, aber ganz im Gegenteil, der macht sich da total Gedanken und fragt schon, wie er quasi sich einbringen kann oder anders einbringen kann, schaut förmlich nach Alternativlösungen und darauf kommt es ja eigentlich an, ne? Dass jemand halt einem sagt, okay, ich kann jetzt so nicht, wie wir es eigentlich ursprünglich ausgemacht haben, aber gibt es Alternativen? Und dann muss man sich hinsetzen und das Thema halt einfach ansprechen. Und dann heißt halt einfach auch mal als Chefin, gut, dann stehe ich halt Freitag und Samstag für ihn drin. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Man kann nicht immer nur erwarten, dass die Jugend so tickt und so agiert, wie man es selber gerne hätte, sondern es ist ein Geben und Nehmen. Und da sind wir wieder beim Team. Ja, also wenn die sehen, ich stehe für die ein, dann sind die auch mal Freitag oder Samstag da oder wenn ich im Urlaub bin und lassen mich auch komplett in Ruhe, ne?
Naja, wir hatten ja vorhin die persönlichen Prinzipien, ne? Das Dumme ist halt, dass Kunden auch montags und freitags anrufen, die sind da wenig empfänglich zu hören. Ja, der Herr Müller, der arbeitet heute nicht, weil, ja.
Also ich würde mit Sicherheit, ja, musst halt deine Kunden erziehen, Herr Lütters. Nein, Quatsch, war Spaß.
Aber wenn das, warte mal ganz kurz, Andreas, wenn du es richtig machst, dann brauchst du nicht den Herrn Müller, sondern irgendeinen vom Team.
Ja.
Weil alle aussagekräftig sind.
Genau.
Ich will nochmal jetzt, weil jetzt haben wir ja so ein bisschen über Gen Z gesprochen und sagt, dieses arbeitsunwillige Pack. Ja.
Ich habe mich wieder geoutet als.
Das Witzige ist, ich habe ja mal irgendwann, mich hat es ja auch immer mal so gepackt, dann habe ich mich über diesen Gen Z-Scheiß da so ein bisschen ausgekotzt. Ich habe dann irgendwann Zitate drunter geschrieben, so von wegen, die Jugend, die taugt nichts und alles faul und bla bla bla. Und habe dann mir aber die Mühe gemacht, die Zitatquelle mit anzugeben. Witzigerweise, die sind teilweise 300 vor Christus, die Aussagen, oder 700 nach Christus. Also ich glaube, dieses Thema, die nächste Generation taugt nichts, ist so alt wie die Menschheit wahrscheinlich selbst. Ich würde jetzt aber mal kurz einen Bogen schlagen wollen, weg von Gen Z. Jetzt hast du ja drüber gesprochen, was macht gute Führung aus? Die Leute quasi zu sehen, wo haben sie Stärken, wo haben sie Potenziale, ihnen die Freiheit zu geben, Dinge zu entscheiden, Fehler zu machen, dann lieber zu reflektieren, was haben sie entschieden? Etwas, was ich zum Glück auch in meiner Karriere kennenlernen durfte, weil ich dann tatsächlich doch gute Führungskräfte hatte, die quasi nicht dieses Mangeldenken hatten, Achtung, der muss weg. Gilt es nicht auch für ältere Generationen ganz genauso, dass man sagt, so ein 50-Jähriger, so ein 60-Jähriger, ein 40-Jähriger, der fühlt sich echt...
Danke.
Musst du den Bogen noch schlagen für den
Erlebnis. Ja, danke, ja, genau.
Ja. Würde das
nicht gleich persönlich werden, Herr Hoffmann, genau.
Ja, du hast keine Altersdiskriminierung, oder was?
Ja. Genau.
Wir sind ja alle noch im gleichen Jahrzehnt, ja, also gerade so. Ist es nicht ein grundsätzliches Phänomen, dass man sagt, wenn man die Menschen so behandeln würde, würden die viel mehr Performance auf die Straße bringen? Oder
kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Da braucht es auch gar nicht viel zu sagen. Auch ich kann mal die Klappe halten. nee, tatsächlich, wenn wir uns alle, ich glaube, wir haben ja auch gerade so ein prinzipielles Gesellschaftsthema gerade, dass jeder mit sich beschäftigt ist. Jetzt mache ich da auch wieder ein neues Thema auf. Dass wir gerade mit zu uns selber so beschäftigt sind, dass wir gar nicht mitbekommen, was um uns herum eigentlich passiert und notwendig wäre. Wir können uns alle an der Nase packen, jeder Einzelne. Jeder, der versucht, mehr in der Gesellschaft sich einzubringen, in welcher Form auch immer, ob im Management oder unterhalb, ja, dann würden wir so viel einfacher das Leben gestaltet bekommen, als wir es heute haben. Und da bin ich jetzt tatsächlich auch gespannt, wie die nächsten Jahre sein werden. Ich bin vorbereitet, aber ich bin gespannt, was da noch uns alles erwarten wird.
Ich bin, magst du, Christian, kurz? Ich habe noch gleich, wird den nächsten Themenschwenk sonst machen, wenn du kurz was dazu sagen willst.
Ja, nee, ich kann einfach nur bestätigen, ja, also mir geht's da ähnlich. Ich bin mit einer Japanerin verheiratet, also ich habe das Glück, hin und wieder mal nach Japan zu kommen. Da ist die Kultur eben genau anders. Da geht es erstmal um die Gemeinschaften, dann um den Einzelnen. Und ja, wenn man dann so nach 2 Wochen Japan wieder zurück nach Deutschland kommt oder auch in Japan liest, was hier in Deutschland passiert, das ist schon hart. Und ich hoffe, dass wir diese Transformation irgendwie hinkriegen, wieder in die andere Richtung zurück. Aber ja.
Andreas, ja, wir bitte. Können natürlich jetzt das Thema, Andreas, schon genauer auch durchleuchten. Ich meine, man muss immer, wenn wir jetzt schon bei den Generationen sind, ne, schon mal gucken, wo kommen denn auch Babyboomer her? Was hatten die für eine Vergangenheit? Wie sind die geprägt? Da ist es einfach nicht so notwendig gewesen, wie heute jetzt quasi dieses Family. Ja, da ist jeder gelaufen, da musste jeder gucken, wie er Geld nach Hause bringt. Und heutzutage ist halt eher dieses Gemeinschaftliche und Family spielt eine richtige Rolle. Aber nichtsdestotrotz, wir sind alle...
Was ja auch gut ist, dass das eine Rolle spielt, Klammer auf, aber durch x-faches Vererben natürlich auch dem einen oder anderen vielleicht die Notwendigkeit genommen hat, Geld verdienen zu müssen. Also da bin ich so ein bisschen ambivalent, was so die Einschätzung betrifft, ja.
Mhm. Willst du da genauer drauf eingehen?
Nee, müssen wir natürlich, ja. So.
Ich bin offen für alles.
Na, ich würde noch mal so ein Stichwort kurz bei der Führung bleiben wollen, weil sonst, glaube ich, haben wir sonst nachher neben Weltherrschaft und Politik dann auch noch alles durch. das müssen wir in eine neue Episode reinpacken. Ja,
die Politik lassen wir
weg. Ja, Politik haben wir gesagt, lassen wir weg, genau. Ja. Jetzt kommen wir ja aus diesem einen Extrem der Führung, die sehr stark hierarchisch war, sondern einfach der Chef sagt, wo es lang geht, Attacke vorwärts. So, jetzt haben wir die letzten, ich weiß nicht, 10, 15, vielleicht auch schon 20 Jahre, so dieses ganz andere Extrem, wo es dann wieder so komplett umschlägt und sagt, alle müssen mitbestimmen, alle dürfen mitreden und die Gruppen kuscheln und am Ende schauen wir mal, in welche Richtung wir loslaufen, wenn wir uns alle einig sind. Auch da würde ich sagen, auch dieses Extrem hat nicht nur Vorteile. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, wir gehen da wieder ein bisschen langsam von weg, dass schon wieder auch ein bisschen Hierarchie eine Rolle spielt, weil am Ende des Tages ist ja schön, wenn alle mitreden. Aber wenn alle mitreden, bringt natürlich auch jeder seine Perspektive mit rein. Und dann geht es nämlich wieder darum, hey, lass uns doch mal Freitag eher Feierabend machen, weil dann habe ich mehr Feierabend. Ob das dann aus Unternehmenssicht das Beste ist, ist halt eine andere Frage. Und wenn du natürlich erstmal dieses Gruppenkuscheln ewig aufmachst, dann wird es natürlich sportlich, diese Diskussion hinterher wieder einzufangen. Die Frage ist, gibt es da nicht irgendwie einen gesunden Mittelweg oder was denkt ihr beide, wo geht die Führung demnächst wieder hin? Oder
wie geht's weiter? Das wird spannend jetzt, die Antwort.
Ja, Also definitiv und ein klares ja, es muss eine Mischung aus beiden sein. Ja. Dieses Gruppenkuscheln führt nicht zum Ergebnis. Das ist vielleicht jetzt auch das Ergebnis, warum keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Das sage ich auch ganz klar. Und keiner mehr in der Lage ist, Verantwortung zu treffen. Sage ich auch ganz klar raus. Jetzt gilt es halt wieder, Verantwortung zu übernehmen, schon ein bisschen freier zu gestalten, mehr einzubinden. Das würde ich jetzt schon
Vielleicht
unterstreichen,
auch
um
gut zu
quasi
hören
sich mit
vorher, ja, genau.
ja, die Kreativität auch nicht zu nehmen, ne? Weil da kommt ja unheimlich viel Input, aber es braucht dann jemanden, der dann auch sagt, so, jetzt wird die Entscheidung getroffen, so wird es gehen und fertig. Und das sind dann die Mischungen zwischen beiden, ja, Ansätzen und dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs. Wäre auch mein Wunsch, das so ein bisschen hinzukriegen in die Richtung und dann hätten wir vielleicht auch wieder andere Führungsstile.
Herr Lüthers?
Ja, also ich kann, ich Balsam, ne? Also da haben wir dann jetzt wieder den Bogen in die Konzernwelt, weil genau das ist ja das, was da stattfindet, ne? Im Projekt demokratische Entscheidung. Jeder hat eine Meinung, jeder will die auch äußern. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich irgendwas umzusetzen oder was zu entscheiden, damit es dann noch weitergeht, da sind auf einmal alle ruhig.
Ja.
Und das ist das Ding. Und da fehlt dann halt auch die Führung. Da fehlt dann wirklich jemand. Wir haben ja gesagt, wir werden nicht politisch,
Nein,
der dann auch
das
Führung liefert, wenn jemand
verstehe
Führung
gerade.
bestellt.
Ja, ich weiß
Ja, genau. Und deswegen wollte ich das auch davor schon nicht mehr.
es.
Ich habe keinen Bock mehr auf keine Entscheidung,
Ja.
keine Verantwortung. Heute so und morgen so.
Nee, also politisch könnte man da jetzt ewig drüber sprechen, aber es ist ja genau das Thema. Alle wollen mitentscheiden, alle wollen,
Ja.
dass es in ihre Richtung gefühlt sagt, geht. Es gibt sicherlich auch Menschen, die das Unternehmenswohl im Interesse haben, aber nichtsdestotrotz haben nun mal die meisten auch einen Ich-Bezug, wenn sie da mitdiskutieren und eine Ich-Brille auf.
Ja, wollen Sie tatsächlich entscheiden? Ich glaube,
Nee,
Sie wollen einfach
genau.
nur
Sie
Ideen
wollen halt,
äußern.
dass es das halt in ihre Richtung läuft, aber für
Ja.
mich gehört dazu, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann bin ich auch verantwortlich für diese Entscheidung. Dann muss ich
Genau.
auch das
Muss dazu
Kreuz
stehen.
haben, wie Michi hier gesagt, was man jetzt bei ihr nicht so sieht auf dem schmalen Bildausschnitt, ja, dieses Kreuz haben und das auch tragen können. Und gerade das Thema auch unpopuläre Entscheidungen treffen zu können und zu müssen, gerade in den Zeiten, die sich ja Deutschland auch befindet. Ich glaube, wir dürfen mal wieder ein bisschen weg vom Gruppenkuscheln kommen. Wir müssen mal wieder das Leistungsprinzip ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, damit unsere Wirtschaft auch wieder vorwärts kommen kann überhaupt. Und dazu gehören natürlich auch manchmal unpopuläre Entscheidungen, wo es darum geht, die danach aushalten zu können, aushalten zu müssen. Und dann, wenn dann quasi sich die positiven Effekte davon alle einstellen und dann wieder alle applaudieren, ich meine, dann ist einfach, ja. Aber manchmal dauert es halt 2, 3, 4, 5 Jahre bis dahin.
Ja, da waren wir auch schon. Also das hatten wir ja, ne? Und jetzt, ich verstehe schon auch, dass eine Veränderung in der Gesellschaft halt eben auch irgendwie da so ein Nachrückeln braucht. Aber es, ja, man muss es halt nachschärfen. Ist ja immer Tauchfühlung am Anfang, ne? Eine Veränderung findet statt. Wie macht man das Ganze? Aber man müsste halt jetzt quasi anfangen. Und ich habe so viel Kundenkontakte und so viel Firmen auch in den Gesprächen mit drin. Es deckt sich ja komplett. Deswegen habe ich jetzt nicht gesagt, das ist jetzt der Konzern, sondern es ist ein Gesellschaftsthema. Und wir müssen halt wieder anfangen, uns an der eigenen Nase zu packen und Entscheidungen und Verantwortung zu übernehmen. Ne?
Und da eine Frage, vielleicht ein Aspekt davon. Leistungsbereitschaft ist ja wirklich so ein böses Wort, weil es gibt ja durchaus Leute, die wollen ja gern und dürfen nicht. Aber eine andere oder ein anderer Gedanke wäre Fehlerkultur, auch als Teil der Führung. Haben wir das überhaupt? Also mir kommt es oft so vor hier in Deutschland, wir wissen alles, wir können das auch alles,
Theoretisch.
besser als alle anderen. Und wir machen keine Fehler. Dabei machen wir dauernd Fehler, aber wir wollen es halt nicht eingestehen. Ganz besonders, je höher man in der Führung geht, es werden keine Fehler gemacht.
Ja, oder anders gesagt, vielleicht, wenn wir keine Fehler mehr machen, dann wo ist denn die Entwicklung?
Ja.
Weil wenn Fehler entstehen, entwickeln wir uns. Und vielleicht ist das genau das Aushängeschild unter anderem, warum wir gerade so stagnieren.
Also auch eingestehen können, meine ich damit, ja,
Ja.
dass man eben falsch lag.
Ich sag mal so, der Einzige, der keine Fehler macht, ist der, der nichts macht oder nichts entscheidet. Das ist
Ja,
ja wieder genau das
wer nichts
andere
macht, macht nichts
Thema.
verkehrt. Ja.
Ich habe so eine witzige Postkarte, mein Gott, so viele Podcasts hier, dass man gar nicht mehr Postkarte sagen kann. Da haben wir ja auch drauf von uns, da steht der Hashtag Fehlerkultur und da steht unten drunter ein kleines Verfahren, erhöht die Ortskenntnis. Und mein Gott, Knoten in der Zunge. Aber das ist genau das Thema, wie Michi ja sagt, ne? Du musst Fehler machen und dann musst du sie ja natürlich auch reflektieren und das kann man ja auch gerne im Team machen oder mit einem guten Sparringspartner, einen ähnlichen Vorgesetzten aus einer anderen Abteilung oder das kann der Chef sein, wenn man diese Größe hat, da miteinander umzugehen. Weil, also ich habe einen Haufen Schrott in meinem Leben gemacht, ja, wo ich denke, das rückblickend ist einfacher, aber rückblickend hast du halt auch eine andere Perspektive, ja.
Ja, ich glaube, drauf ankommt, tut es halt wirklich dieses Zurückgucken, okay, wie ist es passiert und daraus zu lernen. Wer das nicht macht, dann ist es natürlich dämlich, ne? Weil dann nimmt man, hat man nichts daraus gelernt. Aber ich finde es schon wichtig, dass man auch Fehler zulässt, darüber spricht. Und das mache ich jetzt tatsächlich auch mit jedem einzelnen Mitarbeiter, wenn mir was auffällt, okay, das war jetzt nicht so geil, dass ich mit denen darüber spreche, damit die aber auch eine Chance haben. Und das ist viel wichtiger, sich auch zu artikulieren, warum was wie passiert ist. Warum sie dachten, das wäre der richtige Weg gewesen. Und das ist immer ganz interessant, wenn man die andere Seite auch erstmal anhört und dann nochmal selber seine Meinung gibt, wo man sich dann teilweise auch in der Mitte trifft. Und das bringt ja auch wieder Innovation.
Das ist, finde ich, ein ganz starkes Führungsinstrument, um seine Mitarbeiter zu entwickeln. Ich durfte das als Mitarbeiter in Anführungsstrichen erleben. Ich war damals noch stellvertretender Geschäftsleiter und mein Geschäftsleiter, ich war Ende 24, war ich, sagte so: Hier, Mensch, Herr Hoffmann, habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich die nächsten 3 Tage nicht da bin? Ja, das dachte ich mir, natürlich hast du mir nicht gesagt, das wüsste ich ja. Und dann hat er mir was ganz Wesentliches mit auf den Weg gegeben, sagt: Herr Hoffmann, hier ist meine Handynummer. Ja, die rufen Sie aber nur an, wenn Sie das Gefühl haben, Sie verkaufen gerade das ganze Unternehmen Bauhaus. Ja, hier Klammer auf, also nie, Klammer zu. Ja, und das zweite war: Treffen Sie Entscheidungen, wir sprechen Montag drauf. Und das Spannende ist, sprechen Montag drüber. Das Spannende ist, das ist ja, was du sagst, wenn du mit den Leuten sprichst, du triffst ja eine Entscheidung nicht wissentlich falsch. Du hast aber vielleicht nicht alle Aspekte berücksichtigt, die du hättest berücksichtigen können und bist aufgrund deiner 13 Aspekte, die du berücksichtigt hast, zu dieser Entscheidung gekommen. Und der Chef hilft dir vielleicht dann noch zu sagen: Hey, guck mal, hätte es noch hier Aspekt 14, 15, 16 gegeben. Und in dem Moment, wo du diese 3 neuen Blickwinkel dazu hast, würdest du eine andere Entscheidung treffen. Aber dann fängst du natürlich an, dich auch zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was Führung ausmacht und das, was wir in Deutschland aber zu oft leben, ist: Ich bin falsch, muss ich alleine machen. So, das bringt halt nichts. Dann entwickelt sich halt auch nichts. Weil derjenige weiß ja nicht, warum er es falsch entschieden hat, weil er glaubt ja aus seinen 13 Perspektiven immer noch, er hat es richtig entschieden, aber er weiß nicht, warum er es jetzt falsch entschieden hat, weil er 14 bis 16 nicht kennt.
Ja, korrekt. Wir haben ja eine gewisse Lebenserfahrung mehr, ja, oder auch einen anderen Blickwinkel. Und wenn man es gegenüber hält, dann erfährt man halt eher auch deren Sichtweise. Und das ist schon spannend. Und da entgeht einem auch eine Chance, das auch nicht zu hinterfragen, warum derjenige so entschieden hat. Auch wenn sie vielleicht falsch war, aber geht halt darum, das zu reflektieren, damit ich auch weiß, wie kann ich seinen Knoten auflösen, ne?
Genau, und dann weiß ich ja auch, wie ich es erklären kann und ihm helfen kann und nicht, wie ich ihn quasi nur niedermache, dass er sagt, er hat was entschieden. Die Konsequenz ist dann nämlich wieder eine ganze Generation von Führungskräften, die einfach nichts entscheidet. Ja? Und dann wird es wegdelegiert und du fragst dich nach 12 Wochen, sag mal, haben wir es nicht nötig oder was ist hier los? Ja? So.
Ja, und die 3 Tage mal weg sein, das ist so wichtig und mega cool auch von deinem Chef gewesen, weil das zeigt ja A, Vertrauen, da kann ja alles Mögliche passieren, aber es ist eben wichtig. Und das kann aber auch nur machen, wenn er weiß, okay, ihr seid stabil, ihr seid gut eingelernt. Ja? Und das gibt ja einen auch als
Ja.
Mitarbeiter ein tolles Gefühl und bei mir kommt es eben auch vor und das ist so schön, da einfach auch beruhigt, das Telefon auszumachen. Und ich mache es einfach. Sie entscheiden und wenn, dann rufen sie sich gegenseitig an, also agieren im Team. Was willst du mehr?
Nix. Also, das ist ja das, was die Leute sich auch wünschen und dann haben sie ja auch ihre Sinnfrage quasi und dann ist das Thema auch egal, ob Gen Z oder Gen M, keine Ahnung, Baby, Boomer, whatever, ja. Ist ja wurscht. Das ist ja das, glaube ich, was halt uns dann Spaß macht und dann witzigerweise dann auch nicht darum geht, verdiene ich hier 3,50 € mehr oder weniger, ja? Sondern dann geht es halt darum, habe ich hier eine geile Aufgabe und die 3,50 € ja, die willst du dann als Unternehmer den Leuten ja automatisch geben, weil sie einen geilen Job machen, aber die müssen es nicht im Vorfeld verhandeln und die halt das meiste Geld im Voraus verhandeln, sind meistens die, die dann hinten raus auch am wenigsten quasi performen, ja.
Ja, oder wenn du sagst 3,50 €. Ich finde schon immer, dass man auch entsprechend würdig bezahlen sollte, ne? Da steht schon auch ein bisschen Qualitätsanspruch dahinter. Wenn das Finanzielle stimmt, dann weißt du halt eben auch, derjenige kann sich konzentrieren auf seine Arbeit. Aber ich gebe dir recht, manchmal sind es auch andere Dinge, die man geben kann. Jetzt ist es ja so, dass ich in einer Start-up-Phase bin. Da ist das Geld natürlich nicht da, ne? Wir müssen es erstmal erwirtschaften. Aber ich kann auf andere Art und Weise zurückgeben, indem ich einfach meine Fortbildung spendiere, was ja wiederum denjenigen weiterbringt, aber auch im Studio wieder viel Wissen reinbringt. Oder einfach mal sag, okay, dann hast du halt jetzt einfach mal einen Tag mehr Urlaub. Das ist ja meine Entscheidung.
Ja. Ja, aber wie gesagt, die Frage ist halt mal, wie gut kann man es im Voraus beurteilen, ja? Also ich sag mal, dieser berühmt-berüchtigte Spruch, jeder, der schon mal Leute eingestellt hat, sagt, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken, ja? So, diesen Spruch, den habe ich schon ganz oft gehört oder vor die Stirn oder jeder formuliert es ein bisschen anders. Natürlich kann man mit Diskmodellen und all diesen Dingen versuchen, ein bisschen mehr rauszukriegen, aber ob jemand wirklich performen will und kann hinterher, das wirst du natürlich ja auch erst dann vielleicht nach 3, 6 oder 12 Monaten richtig feststellen. Und da bin ich schon ein Freund, wo man sagen kann, hey, komm mal drauf, wir laufen hier mal gemeinsam los. Am Anfang musst du ja auch erst mit dir einarbeiten und lernst ein bisschen was von uns. Und dann schauen wir uns mal nach 3, 6 oder 12 Monaten wieder in die Augen und gucken, wo die Reise hingeht. Weil ich habe auch bei mir in meiner Zeit viele Vertriebskollegen erlebt, die haben erstmal dicke Karre und alles versucht noch rauszuholen. Aber das einzig gute Verkaufsgespräch, was sie hatten, war ihr Forschungsgespräch. Und danach kam halt wenig bis kaum noch Leistung hinterher. Ja? Also da könnte man meinen alten Chef sagen, da kann er Geschichten noch und nöcher zu erzählen. Ja?
Ja, also ich hatte halt bisher jetzt Glück. Jetzt weiß ich nicht, ob es an meinem Bewerbungsprozess liegt oder einfach an einem guten Menschenkenntnis. Aber habe ich schon ziemlich viel auch entwickelt, zu wissen, der passt oder der passt nicht. Und im Zweifel gehöre ich immer auf mein Bauchgefühl. Und das hat mich noch nie im wahrsten Sinne beschissen.
Ja.
und wenn ich mich darauf konzentriere, dann weiß ich, das funktioniert. Und das ist auch noch nie enttäuscht worden, das Bauchgefühl.
Herr Lüthes? Sie atmen schwer.
Sprachlos.
Nee, ich würde gerne nochmal, zum Abschluss gerne nochmal ankern. Deswegen, also ich will das Bauchgefühl, lass uns das Thema ruhig noch abschließen, bevor ich dann anker.
Nee, pass auf, ich würde noch einen Satz sagen. Ich meine, das hast du ja schon gesagt, Michi, du bist ja auch Mathematikerin sozusagen. Und ich meine, das ist ja eine schöne Kombination. Du bist Analytikerin auf der einen Seite und du kannst Kopf, du kannst aber offensichtlich auch Bauch. Und wenn du beides kannst, das wird es halt richtig gut. Und dann ist es vielleicht die Summe von beiden, was vielleicht im ersten Schritt ist der Analytiker, der den Lebenslauf sich anschaut oder was auch immer. Und der zweite Schritt ist dann halt eben persönliches Gespräch, Telefonat, wo du dir eine Meinung bildest, ein Bauchgefühl. Und so ist es ja bei guten Kaufentscheidungen auch. Emotionale Kaufentscheidung, rationale Rechtfertigung. Die Kombination macht es halt unschlagbar. So, Herr Lüthes, jetzt.
Jetzt würde ich gerne ankern, genau.
Jetzt ankern
und zwar, jetzt haben wir ja ermutigt, Entscheidungen zu treffen. Wir haben gerade über Bauchgefühl gesprochen, gute Entscheidung, schlechte Entscheidung, gegen jemand, für jemand, etc. Ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum. Ich gehe davon aus, dass diese Kündigung bei Porsche ein gewisser Tiefpunkt war damals, zu sagen, ich mache das nicht mehr. Ich mache jetzt anders oder alles anders. Ich würde gerne über das Wiederaufstehen sprechen nochmal nach so einer schwerwiegenden Entscheidung, weil die kann ja auch falsch gewesen sein, wenn es schlecht läuft. Ja? Und ich meine gelesen zu haben, dass du gesagt hast, okay, es war genug Geld da und trotzdem habe ich unter der Brücke geschlafen. Ist das eine Metapher dafür, emotional unter der Brücke geschlafen zu haben oder war es tatsächlich so? Willst du das vielleicht noch erklären? Das, weil das, wie soll ich sagen, erklärt dich als Person halt nochmal so schön, würde ich sagen.
Ja, das war nicht nur eine Metapher, auch wenn es eine schöne gewesen wäre. Nee, es war real. Wo fange ich da jetzt mal am besten an? ja, das ist jetzt keine, die in 2 Minuten beantwortet ist.
Ja, dem nimmt die Zeit.
Also, es ist, ich fange mal wirklich da an. Also irgendwann war halt bei mir der Zeitpunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich bin an meiner Karriere persönlich angekommen. Und also bei Porsche. Und dann habe ich mir meinen Traum erfüllt, als ich immer gesagt habe, wenn ich mal meinen Karriereweg erreicht habe für mich, dann gönne ich mir 2 Wochen Brasilien kiten, weil kiten ist so richtig meins und meine Leidenschaft und die kommt durch die Karriere echt, kam halt einfach zu kurz. Und dann war ich in Brasilien, da war auch alles schick, ich konnte kiten, 2 Wochen, mega cool, kam aber zurück und habe festgestellt, dass ich vergessen habe, mir neue Ziele zu stecken. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich das komplett ausgeblendet habe und diese Planlosigkeit hat mir schon ziemlich diesen Fuß oder den Boden unter den Füßen weggezogen, andersrum. Und dann ging halt dieser Teufelskreis eigentlich los, ne, dass ich selber noch nie gelernt habe, planlos durchs Leben zu gehen, weil ich immer Ziele vor Augen hatte. Also von klein auf, kommt auch vom Sport her. Ne? Also ich war immer irgendwo auch leistungsgetrimmt und habe mich ja auch zu dieser Leistung gebracht, zu meiner Position. Und plötzlich stelle ich fest, dass auch noch was anderes gibt als wie nur Karriere. Du hast ein ganzes Leben darauf hingearbeitet und stellst plötzlich fest, hast dich verändert und das von heute auf morgen. Und das hat mir halt so ein bisschen den Stecker auch gezogen, im Sinne von, dass ich angefangen habe, nachzuprüfen, bei mir nachzuhaken, hey, was ist eigentlich gerade los mit mir? Ja? Warum stelle ich überhaupt die Karriere jetzt in Zweifel? Und jetzt hast du so lange darauf hingearbeitet und hingearbeitet. Und als Frau in so einem, ja, in so einem hochdynamischen Firma, das bedeutet schon sehr viel Leistung und so viel Arbeit. Und jetzt stellst du es in Frage, das macht was mit einem. Und jetzt kürze ich es ein bisschen ab. Letztendlich habe ich dann halt aber angepackt, ne, habe gesagt, reflektiert, was braucht es denn jetzt für mich als nächstes? Warum bin ich denn jetzt eigentlich überhaupt so gecrashed? Dass sich aber meine Situation so geändert hat, durch mein Mindset, durch meine Geschichte, dass ich halt gesagt habe, bei Porsche finde ich keine Perspektiven mehr, keine Herausforderungen mehr. Und dann fängst du richtig an zu grübeln, so wie soll es weitergehen. Und ich kam dann für mich persönlich auf das Ergebnis, dass ich mich selbstständig machen will, weil nochmal in einer anderen Firma als Frau anfangen, hatte ich echt keinen Bock mehr. Wieder beweisen, wieder, ich weiß ja, was ich kann und ich kann viel mehr. Und das wollte ich halt eben mit meinen Selbstständigkeiten auch ja, umsetzen. Und deshalb war klar, ich muss mich selbstständig machen. Und die Konsequenz daraus, wenn du dich so drehst um 180 Grad, du bist ja in der Porsche-Bubble, ja, dein Leben hat ja, ja, war nur um Porsche, es hat sich nur drum gedreht, ja, Freunde, die Arbeit, Freizeit eigentlich auch fast nur, außer das Kiten, was ich mir halt ab und zu mal im Urlaub gegönnt habe, dass du halt im Freundeskreis plötzlich auch merkst, wie die halt sagen, hey, du spinnst ja, du kannst doch nicht dein Leben jetzt einfach aufgeben für allem, für was, ne? Und das führte dann zu Hause auch, weil ich mit Porscheaner zusammen war, zu ziemlichen Spannungen. Weil er hatte seine, ja, seine Traumsituation, die Traumfrau zu Hause und auch den Traumjob und eigentlich will er sich nicht ändern. Und jetzt fange ich an, aber so flügge zu werden im Sinne von, naja, war es das jetzt? Deutschland, ich will eigentlich ans Meer und dann war ja klar, das bröckelt, ne? Und ja, die Familiensituation zu Hause hat sich dann so zugeschnürt für mich persönlich, dass ich von heute auf morgen halt einfach raus musste. Und da sind wir schon bei dem Wort raus. Ich habe dann mein Haus verloren. Ja, mein Partner über 10 Jahre, Freunde halt eben auch und das war noch Corona-Zeit. Und in Corona-Zeiten gab es kein Hotel, kein Airbnb. Das heißt, für mich gab es nur die Möglichkeit des Waldbodens und ich konnte mich damals noch nicht so artikulieren und auch nicht einschätzen, zu welchem Freund kann ich, weil es hat ja alles gerade gesprengt. Und ich konnte auch nicht so drüber reden, was jetzt da gerade so mit mir eigentlich los ist. Und deswegen führte es dazu, dass ich tatsächlich abgehauen bin von heute auf morgen und schwerend hinkam hinzu, dass ich genau auf diesem Weg in meine neue Freiheit sozusagen dann auch noch einen Motorschaden hatte. Und damit war dann klar, okay, jetzt heißt es erstmal über Wochen auf dem Boden schlafen.
Chapeau. Also, Chapeau.
Danke. Es gab halt dann 2 Optionen, entweder aufgeben, liegen bleiben, oder aufstehen. Und ich habe mich fürs Aufstehen entschieden.
Ja, wenn man mich ein bisschen kennt, dann weiß man, dass sie so ein Stehaufmännchen ist, ja, und sich da dann wieder rausgekämpft hat. Aber ich sag mal, das ist halt auch das, wie du gesagt hast, ne? Indem du hast dich verändert, nicht dein Umfeld hat sich verändert, sondern du hast dich verändert. Und das macht was mit dir, das macht was mit dem Umfeld. Und dementsprechend muss man halt auch den Mut haben, weiterzugehen. Du hast gerade in deinem sehr ausführlichen und sehr ehrlichen Einblick ja auch gerade gesagt, dass sich dein Freundeskreis quasi gefragt hat, so, du kannst ja jetzt dein Leben nicht wegschmeißen. Und da zuckt natürlich in mir alles, weil, ich sag mal, hättest du den Schritt nicht gemacht und wärst vermeintlich in deinem Leben geblieben, bin ich der Meinung, hättest du dein Leben weggeschmissen, weil dann hättest du nur noch funktioniert, aber nicht mehr gelebt. Das heißt, eigentlich hast du dich ja für dein Leben entschieden. Das hat nur dein Freundeskreis nur noch nicht gesehen, weil das halt in dem Moment aus ihrer Perspektive unvorstellbar ist und vielleicht auch nicht den Mut haben. Vielleicht haben sie ja innere Kämpfe schon ähnlich geführt, aber sie haben dich halt für einen anderen Weg entschieden, aber du hast dich halt für dich und dein Leben entschieden und es braucht viel Mut, wie du gesagt hast bisher, ne? Es braucht viel Kraft. Aber auf der anderen Seite, umso stolzer kannst du rückschauen, den Weg, den du gegangen bist.
Ja, ist ja gigantisch, was seither passiert ist und ich möchte es überhaupt nicht missen. Und manchmal braucht es so einen Vollcrash eben auch, um das auch zu erkennen. Also für mich ist es persönlich eine zweite Chance gewesen, auch wenn es wirklich eine harte Zeit war. Und warum ich das halt eben auch gesagt habe, ne, da kann dir die Kohle noch so viel bringen, wenn nichts offen hat und du, dann kannst du dir halt eben auch kein Dach erstmal leisten oder egal wie viel Kohle du auf dem Konto hast. Und darum geht's halt aber auch, ne, zu sagen, dir kann noch so viel Geld auf dem Konto nichts bringen, wenn du mit dir selber unzufrieden bist und nicht deinen Weg gehst.
Du sprichst das Thema Geld an und ich sage mal, Geld ist ja oft auch ein Thema, was Freiheit bedeutet, aber Geld kann natürlich auch dich zur Geisel machen, wenn du natürlich, sage ich mal, im gehobenen oder abgehobenen Management unterwegs bist und verdienst halt viel Geld und der Meinung bist, du musst weiterhin so viel Geld verdienen, um weiterhin glücklich zu sein, dann macht es sich natürlich auch abhängig. Ja? Und dann ist das, was vermeintlich Freiheit schafft, sozusagen zum Gegenteil umgeschlagen und wird dann Gefängnis. Und,
ja, definitiv.
Da, ja, hängt ja viele, alles ein. Da hängt viele fest und kommen nicht raus oder trauen sich nicht raus. Also sie könnten den Schritt ja einfach gehen, müssten halt vielleicht nochmal die Ärmel nochmal wieder ein bisschen hochkrempeln und nochmal Vollgas neu durchstarten. Aber sie hätten nichts anderes zu gewinnen als ihr ganzes Leben sozusagen.
Ja, vor allem, was nützt dir dein Geld, wenn es dich dann sonst verspult? Gar nichts.
Meine Meinung.
Und zwei Themen auch, weil du es vorher angesprochen hast. Ich verstand auch damals meine Freunde, weil das ist ja ihre Blase. Ich war ja vorher auch drin und fand es mega geil, da zu arbeiten. Von daher gar keine Verurteilung, weil für die war ja das noch das Nonplusultra. Und ja, ich gebe dir auch recht. Manchmal ist es halt schwer, weil wenn jemand so vorprescht, dann zeigst du manchen einen Spiegel auf und das wollen die nicht sehen. Ja. Weil ich gehe meinen Weg. Ich bin mutig genug, quasi alles hinzuschmeißen, zu sagen, scheiß aufs Geld, Entschuldigung der Ausdruck, wir sind ja hier öffentlich.
Sprecher Tacheles hier, ne?
So. Ich gehe einfach meinen Weg und ich glaube an mich und zwar so fest, dass ich das schaffen werde und ich weiß, dass ich schaffen werde. Und das ist natürlich schon auch eine harte Nummer, wenn Freunde sowas dann auch mitbekommen, ne? Heute der eine oder andere sagt auch mega krass, ne, und ruft jetzt auch an, wie ich das eine oder andere auch angegangen bin. Da auch keine Verurteilung, aber das wollte ich nochmal quasi auch kommentieren zu der damaligen Zeit, auch irgendwo nachvollziehbar. Einmal ist man vielleicht nicht bereit dazu, diesen Schritt zu gehen und braucht halt eben auch noch so eine seine Zeit. Ich habe ja auch meinen Schlag gebraucht, ne, oder meinen Boden auf dem unter den Füßen. Aber eben auch für jeden anderen kann es aber auch das sein, ja. Also von daher keine Verurteilung.
Ja, also danke nochmal von mir, dass du es geteilt hast. Ich finde halt einfach, dass diese Erlebnisse aber genau dich ausmachen und genau das, was du vorher geschildert hast, deine ganze Führungsautorität, die Art und Weise, wie du auch die Gespräche mit deinen Mitarbeitern durchführst, das ist genau das, was du wahrscheinlich wegen dieser Erlebnisse überhaupt so authentisch leben kannst.
Ein ehrliches, mit dieser Leidenschaft. Ein ehrliches Vorbild halt eben, ne? Und nicht so
und,
ein so.
Also wirklich großer Respekt. Ja.
Danke.
100% authentisch, wirklich. Also authentischer geht nicht.
Ja.
Sag mal, das kann ich mal sagen, ich habe alles mitgemacht, ne?
Ja, aber das, wenn man, ich finde, wenn man die Tiefen kennengelernt hat, dann kann man die Höhen auch anders genießen.
Ja.
Und wenn man den Berg selber hochgelaufen ist, ist halt die Aussicht viel geiler zu genießen, als wenn ich mit der Gondelbahn hochgefahren bin. Ja, es ist halt auch einfach so, was ich nur so krass finde in deiner Geschichte auch oder in deinem Weg, dass du sagst, hey, wenn ich Karriere gemacht habe, dann gönne ich mir mal 2 Wochen Brasilien kiten. Ja, wo ich denke, so, das ist ja jetzt eigentlich nicht so fernab. Ja, das ist kein Ziel, wo man sagt, da muss ich eigentlich 17 Jahre drauf hinarbeiten oder jetzt bei dir 13,5 Jahre am Ende, die es bei Porsche geworden sind. Eigentlich wenig, ne, wenn man das mal so betrachtet, zu dem, was du dir hättest sehr locker leisten können mit dem Gehalt. Aber als du dann da warst und quasi, wie gesagt, vermeintlich alles erreicht hattest, was du dir vorgenommen hattest, kam halt die Frage, was soll jetzt kommen als nächstes? Und
ja, und das war untypisch.
Ja, aber
wenn du dein ganzes Leben lang irgendwie Ziele vor dir hast, ne, sei es im Sport, ich will noch schneller, noch höher, noch weiter. Und dann bist du da irgendwann angekommen und realisierst, fuck, ein Leben lang hingeschuftet und jetzt bist du da angekommen und jetzt weißt du nicht mehr, wie weiter. Das ist schon eine Nummer. Also gut, gilt es noch aufzuklären, ne, warum es dann quasi zu dem Zeitpunkt kommen können, also gekommen ist, ne, als Strukturierte hätte mir das vielleicht vorher einleuchten sollen, aber ich war so in meiner Spirale. Heute bin ich schlauer.
Ja gut, ich würde jetzt einfach provokativ sagen, ich meine, es war natürlich ja auch viel von außen quasi und es war, du hast diese Karriereleiter mitgemacht, du hast alles erreicht. Ich glaube, es hätte nur noch einen Schritt hochgehen können, wo halt nur noch eine Person quasi drüber steht. Und in der Hinsicht gab es dann nicht mehr viel, aber als du dann halt frei quasi da durch die Lüfte gesegelt bist über dem Wasser, im Kitesurfen in Brasilien, stellt sie dann halt eben auch die Frage, was kommt als nächstes. Ja? Also ich meine, es war ja so mitten im Leben, im Maßen des Wortes, wenn du sagst, Corona ist ein paar wenige Jahre her, jetzt weiß ich, wie alt du bist, also weißt du, wie alt du damals gewesen bist. Und dann kommt natürlich die Frage, war das jetzt alles? Ja? Und dann kommt natürlich zu dem Thema, was treibt mich eigentlich an, was macht mich eigentlich aus? Und dann reicht vielleicht halt eben dieses enge Korsett eines Konzerns nicht mehr, weil dann will man halt vielleicht mehr sein eigenes Ding machen und sich selber mehr verwirklichen. Und deswegen war es halt schwer, vielleicht sich damals neue Karriereziele zu setzen, weil es war halt vorbei mit Karriere, sondern es war jetzt mehr Zeit für mich eher. So.
Ja, also es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich jetzt auch gefunden habe. Muss ich auch fairerweise hier auch reinsagen. Ne? Corona ist jetzt 4, 5 Jahre her. Ja, und letztendlich jetzt, ja, seit 2 Jahren gehe ich halt so, presche ich gerade so vor. aber es darf auch seine Zeit haben. Ne? Und ja, das Krasse war halt, ich habe trotzdem durch die Reflexion, also Brasilien war 2018, also schon ein bisschen her, schon auch trotzdem weiter funktioniert und habe auch nichts hängen lassen, solange ich nur nicht wusste, wo geht meine Reise hin. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man vielleicht nicht von heute auf morgen unüberlegt entscheidet, solange man noch Kräfte hat, das auch nochmal durchhält und reflektiert und nicht gleich von heute auf morgen sagt, so, jetzt schmeiße ich hin. Gibt auch die Möglichkeit, aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Entscheidung getroffen, trotzdem noch ein bisschen durchzuhalten, um quasi jetzt auch so glänzen zu können.
Ja, du hast dich ja auch darauf vorbereitet, du hast ja Sabbatical genommen, du hast da die erste Selbstständigkeit mit hochgezogen und das, wie gesagt, das bin ich ja gut, du sagst, ne, es hat eine Weile gebraucht, und musste ehrlicherweise, aber ich finde es auch gut so, weil wenn du sagst, aus einer Laune heraus heute hinzuschmeißen, wäre ja auch genauso fatal. Also das ist ja, wie gesagt, auch keine Option deswegen. Also, wie gesagt, alles gut. Ja, und es darf ja auch ein bisschen dauern, durch diesen Prozess durchzugehen. Man muss sich ja von diesen äußeren Einflüssen, den gesellschaftlichen Zwängen, den Normen, die man ja auch mitbekommt in der Schule, in der Erziehung, was auch immer, ja auch erstmal freischwimmen können und dürfen. Und es macht ja auch nur Sinn, dann Vollgas in irgendwas reinzugeben, wo man weiß, da hat man auch seine Stärken. Also ich meine, blindlings loszulaufen ist ja auch keine Option. Ja,
ja, zumal ich ja Führung durch und durch bin. Und das darf man auch nicht vergessen. Mich hat es zwar verspult, aber ich hatte immer genug Power in mir, dass ich halt auch wusste, dass ich habe eine Verantwortung gegenüber anderen. Und war halt auch zu einer Phase, wo Porsche ein ziemliches Problem hatte, ich eine Abteilung quasi auf leerem Papier aufbauen durfte. War natürlich ziemlich krass, in dieser Phase das auch so hinzukriegen. Aber dennoch, ich war halt meiner Rolle auch bewusst und ich habe die auch bewusst angenommen. Und man nimmt nicht irgendwelche Stellen ein, um dann zu sagen, ah nee, doch nichts für mich, sondern ich war mir meiner Konsequenz schon auch bewusst, auch wenn es mich jetzt gerade ein bisschen verhagelt hat. Aber das wollte ich halt eben auch noch ebenbürtig übergeben und abgeben. Und deswegen hat es halt ein paar Jahre gedauert.
Der Unterschied ist halt, damals hast du dann, wie du gerade gesagt hast, noch weiter funktioniert, aber die Leidenschaft war nicht mehr da. Aber heute, das merkt man ja, wenn man mit dir spricht, das Feuer ist da, das Feuer für Führung, für deine Themen, für die Mitmenschen, die du entwickeln darfst, weil sie sich entwickeln lassen wollen. Das ja, gehört ja auch zur Führung dazu, dass man sich halt führen lassen will und auch entwickeln lassen will. Also ich, Lüthas, wie immer, dir gehört ja das erste Wort gerne und das letzte Wort. Ich würde sagen, Michi, vielen Dank. Danke für deine Einblicke und danke, dass du uns so ehrlich und offen hast in deine Reise mitgenommen.
Sehr, sehr gerne.
Jederzeit. Ja, also auch von mir ganz herzlichen Dank. Für mich war das Gespräch heute wirklich eine ganz, ganz außergewöhnliche Mischung aus Führungserfahrung, Krisenresilienz und unternehmerischem Mut tatsächlich. Deswegen also Chapeau. Ganz toll, dass du bei uns warst und auch so offen über diese ganzen Themen gesprochen hast. Ganz toll. Michaela, Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte mit euch.
Komm mal wieder, dann wärmen wir das Generation Z-Thema nochmal auf.
Sehr gerne. Ja. Egal, über was wir
das
sprechen.
Das war das letzte Mal. Und am Unternehmeralltag, das können wir auch nochmal thematisieren.
Ja, ohne das, genau.
Ihr könnt mit mir über alles reden. Machen wir gerne.
Demnächst auf diesem Kanal. Vielen Dank.